Guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen wieder bei euch zu sein. Ich finde es auch toll, dass meine Frau heute Morgen wieder da ist. Sie begleitet mich ja immer, aber heute gibt's was Besonderes. Meine Frau hat bis jetzt die Predigt immer vorher zum Lesen bekommen. Heute nicht. Sie ist also genauso unwissend, was euch erwartet, wie ihr alle auch. Ich habe heute vor, euch aktiv in die Predigt mit hineinzunehmen. Ich hoffe, es gelingt und ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein. Dass ich mich so etwas traue, zeigt, wie vertraut ich mich mit euch finde. Denn ich glaube, irgend anders würde ich das so nicht machen. Das Thema der heutigen Predigt: Rechne alle Zeit mit der Größe und Allmacht Gottes in deinem Leben. Ich habe euch heute Morgen, oder meine Frau hat mitgeholfen, Blätter auf den Stuhl gelegt. Und ich bin überzeugt, einige haben sich gefragt, hä, was soll denn das? Was soll ich denn damit anfangen? Es ist ein Rätsel. Und dieses Rätsel wird Bestandteil der Predigt sein. Da ich jetzt nicht möchte, dass ihr die ganze Zeit mit dem Rätsel beschäftigt seid und gar nicht mehr auf die Predigt hören könnt, verspreche ich euch, die Auflösung des Rätsels kommt während der Predigt. Worum geht es in diesem Rätsel? Die Aufgabe ist einfach zu beschreiben. Verbinde alle Punkte auf diesem Blatt mit 4 geraden aneinanderhängenden Linien. Und jetzt wird's für die Frauen einfacher. Denn den Frauen sagt man nach, sie sind multitaskingfähig. Die Männer wohl nicht so. Ich lese euch gleich eine Geschichte vor über die Größe Gottes. Hat was mit dem Josua-Geschichte von vorher zu tun. Und während ich diese Geschichte vorlese, versucht doch bitte mal, das Rätsel zu lösen. Also hören und denken und machen, das ist die Herausforderung heute Morgen für euch. Ich denke, es gibt nur einen Weg, dieses Rätsel zu lösen. Aber wer einen zweiten Weg hat, der behält es bitte für mich und sagt mir das hinterher. Okay? Also ran an die Bleistifte und versucht mal, mit 4 geraden aneinanderhängenden Linien alle Punkte miteinander zu verbinden. Und ich lese euch eine Geschichte vor. Das Versprechen. Es war ein Morgen wie jeder andere. Die Luft war klar und rein. Das Grau der Morgenstimmung verwandelte sich in ein strahlendes, klares Blau. Vor Josua lagen die Berge von Kanaan, genauso wie an allen vorhergehenden Tagen. Das verheißene Land war nicht so groß. Eigentlich war es nur ein schmaler Streifen wenig fruchtbaren Landes, das das große Meer von der weiten Sandwüste trennte. Josua dachte nicht darüber nach. Nach heutigen Maßstäben war er kein besonders kluger Mann. Er wusste kaum etwas über den Planeten Erde, auf dem er lebte, und über deren chemische Zusammensetzung oder seine Form. Noch weniger wusste er über das Sonnensystem Bescheid. Nach dem damaligen Verständnis war die Erde eine flache Scheibe. Aus unerklärlichen Gründen ging jeden Tag am Horizont dieser flachen Scheibe ein roter Feuerball auf, die Sonne, und sank einige Stunden später im Westen. Josua wusste nicht, dass es nicht die Sonne war, die sich drehte, sondern die Erde. Er wusste nicht, dass der runde Himmelskörper, auf dem er stand, einen Durchmesser von 12.320 Kilometer hatte und dass sie 510 Millionen Quadratkilometer groß war, wobei 70% Wasser die Erde bedeckten. Er wusste auch nicht, dass die Berge von Kanaan um die Erdachse einen Kreis beschrieben, wobei sie 23 Stunden, 56 Minuten und 4,9 Sekunden brauchten. Er ahnte nicht, dass sich der Planet Erde mit einer Geschwindigkeit von 29 Kilometer pro Sekunde durch den Weltraum bewegte. Josua machte sich auch nicht klar, dass die Sonne, die jetzt seinen Körper erwärmte, nicht etwa eine kleine, sich bewegende Kugel war, sondern ein riesiger Feuerball mit unglaublicher Hitze, dessen innerer Kern Millionen von Hitzegraden hatte und 149 Millionen Kilometer von der Erde entfernt war. Josua wusste nichts darüber, er wusste nur eines ganz genau, dass Gott ihm an diesem Tag den Sieg über den mächtigen Amoriter verheißen hatte. Als der Kampf andauerte und der Sieg immer noch nicht errungen war, wurde Josua unruhig. Wenn sie die Amoriter nicht vor dem Dunkeln schlagen würden, würde der Feind am nächsten Tag angreifen und der Kampf erneut beginnen. So klagte Josua, wie es die Menschen seit Jahrhunderten tun. Ach, hätte ich doch nur ein paar Stunden mehr Zeit, dann würde ich die Schlacht gewinnen. In dieser angespannten Situation erinnerte er sich an das Versprechen Gottes, er würde siegen. Und so bat er in großer Kühnheit um Hilfe und der Herr erfüllte seinen Wunsch. Alle Menschen konnten es hören, als Josua laut zu der strahlenden hellen Kugel am Himmel rief, Sonne, steh still! Aber die Sonne stand bereits still. Schließlich war es die Erde, die sich bewegte, nicht die Sonne. Warum rief Josua nicht, Erde, hör auf, dich um deine Achse zu drehen? Josua hatte keine Ahnung, dass sein Befehl, 6,66 Trillionen Tonnen sich drehende Erde und Wasser zum Stillstand brachte, damit das Volk Israel in der Gibeon-Ebene gewinnen konnte. Das wusste Josua alles nicht. Er kannte nur Gott. Josua wusste nichts von den Zusammenhängen zwischen Sonne und Erde. Er wusste nichts, dass seine Bitte nicht die Sonne, sondern die Erde zum Stehen brachte. Er hatte keine Ahnung von der Masse, Energie und Geschwindigkeit, die überwinden werden musste, damit sein Gebet in Erfüllung gehen konnte. Er hatte keine Ahnung von den Konsequenzen seiner Bitte. Er wusste nur eines. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Und zu ihm kann ich kommen mit allem, was ich bin. Und er hat mir sein Versprechen gegeben. Josua kannte seine Grenzen, aber er wusste, dass es für Gott keine Grenzen gab. Josua vertraute seinem Gott. Ich mache jetzt einen Schwenk zu dem hier. Ich weiß nicht, ob es jemand geschafft hat. Wir haben hier ein Quadrat. Und ich sage mal, dieses Quadrat soll mal ein Sinnbild sein für euer Leben. Hierin findet alles statt, was euer Leben so beschäftigen soll. Die einzelnen Punkte könnten so Bereiche aus eurem Leben sein, wie Familie, Arbeit, Gemeinde, Schule, Beruf, Freizeit, was immer ihr euch da vorstellen könnt. Irgendwie müssen wir versuchen, innerhalb dieses Lebensbereiches zurechtzukommen und unser Leben zu meistern. Da gibt es Tage, an denen uns das wunderbar gelingt. Und wir freuen uns drüber und sind glücklich und sind zufrieden. Und manchmal denken wir dran, wem wir das alles zu verdanken haben. Und noch seltener, aber es passiert immer wieder, danken wir dann dem, dem wir das zu verdanken haben, unserem Gott. Über die Segnungen und die guten Gaben in meinem und unserem Leben haben wir in unserer Gemeinde letzten Sonntag nachgedacht beim Erntedank. Und ich denke, auch ihr habt es getan beim Erntedankfest. Und wir haben Gott dafür gedankt, was er alles in unserem Leben Wunderbares bewirkt hat. Aber es gibt auch Tage, an denen es nicht alles so toll läuft, an denen nicht so die Sonne aufscheint, sondern an denen uns die Herausforderungen des alltäglichen Lebens manchmal vielleicht an unsere Grenzen bringen. Und wir merken, dass wir Hilfe brauchen. Gut, wenn es dann Menschen gibt in deiner Nähe, die dir mit Rat, Tat oder auch einfach mit persönlichen Dingen zur Seite stehen und dir helfen können. Und oft finden wir diese Menschen auch hier in der Gemeinde. Aber für uns Christen ist es noch wichtiger, dass wir wissen, an wen wir uns wenden können, wenn wir Schwierigkeiten haben, nämlich an unseren Herrn Jesus Christus. Es gibt sehr viele Stellen in der Bibel, an denen wir aufgefordert werden, mit allen Dingen zu ihm zu kommen. Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Und dann, wer bittet, der empfängt. Matthäus 21. Um alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen. Epheser 6. Bittet alle Zeit mit Bitten und Flehen. 1. Timotheus. Betet ohne Unterlass und so weiter und so weiter und so weiter. Gott fordert uns immer wieder auf, mit allen Dingen des Lebens zu ihm zu kommen, weil er zugesichert hat, dass er uns helfen möchte. Alle diese Stellen in der Bibel sehen uns zu, dass Gott uns ganz konkret in unserem Leben helfen möchte. Und wir besingen das ja auch in vielen Liedern, dass Gott uns alle Zeit nahe ist und bei uns ist. Wir wissen nun, dass wir mit allen Dingen zu Gott kommen sollen und dass er uns zugesichert hat, in allen Dingen zu helfen. Kommen wir also und bringen Gott unser Anliegen und Gott wird reden, wird antworten. Und wir bringen ihm all die Dinge in unserem Leben und freuen uns darauf, dass wir wissen, dass Gott antwortet. Und 5 Minuten später nehmen wir alles wieder zurück und machen selber. Nehmen es selber in die Hand. Und trauen nicht mehr zu, dass Gott es tut. Mal ehrlich. Wer von uns hätte sich getraut, so zu beten, wie es der Josua getan hat? Wer hätte sich getraut, der Sonne zu befehlen, Sonne, steh still, vor einem ganzen Volk Israel? Ich vermutlich nicht. Ist es nicht so, dass wir doch gelernt haben, dass wir alles irgendwo selber regeln können? Klingt nicht nur in unseren Ohren dieser Spruch, den mein Vater und mein Vorvater immer noch gesagt hat, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? Brauchen wir hier in unserer zivilisierten Welt vielleicht Gott gar nicht mehr, weil wir uns alles leisten können? Weil wir alles, was wir brauchen, uns kaufen können? Und selbst dort, wo unsere finanziellen Mittel nicht ausreichen, sind wir abgesichert durch Hartz IV oder ALG I oder II. Fällt es uns vielleicht deswegen so schwer, uns an Gott zu wenden, weil wir irgendwo doch alles selber machen können? Trauen wir Gott überhaupt noch zu, Dinge in unserem Leben zu verändern? Oder kommen wir nur noch mit Dingen zu Gott, die wir eigentlich auch selber regeln können? Weil wenn es nichts wird, dann können wir ja trotzdem selber was tun. Ihr merkt, ich bin ein wenig provokativ. Wir sind oft schnell dabei zu sagen, ja, wir trauen Gott alles zu. Aber unser Handeln und unser Gebet sagt oft was ganz anderes. Bittest du Gott noch um Dinge, die außerhalb deines Kompetenz- und Machbarkeitsbereichs sind? Ich finde es toll, dein Zeugnis heute. Ich habe keinen Benzin mehr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann nichts tun. Aber ich bitte Gott darum und bitte darum, dass er handelt. Bittest du noch Gott um Dinge, die außerhalb deines Kompetenz- und Machbarkeitsbereichs liegen? Glaubst du noch an die Allmacht und die Größe Gottes? Glaube ich noch daran? Und wenn wir daran glauben, rechnen wir damit, dass Gott in unserem Leben wirklich antwortet? Dass es wirklich konkret in unserem Leben ein Handeln Gottes tut? Ich weiß noch gut, ich war im T-Mobil vor vielen Jahren. Das T-Mobil ist eine Missionsarbeit von Jugend für Christus. Ein umgebauter Straßenbus zu einer Teestube. Wir sind dann eingeladen worden, von Gemeinden in den Ort zu fahren, um dort Missionsarbeit zu machen. Es war ein Abend, wir haben mit vielen Menschen geredet. Der Abend war zu Ende, wir haben den Bus abgeschlossen und wollten zurück zu uns ins Quartier fahren. Wir haben dann einige Stunden an dem Abend mit einem jungen Mann geredet, der sehr interessiert war am Glauben, der aber kein Christ war und der nach Hause gebracht werden musste, weil er einfach zu Fuß da war und es weiter weg war und es schon dunkel wurde. Und wir haben gesagt, wir nehmen dich mit und bringen dich nach Hause. 4 Leute, wir sind ins Auto eingestiegen. Der Fahrer hat den Schlüssel umgedreht und das Auto sprang nicht an. Das Auto sprang nicht an. Wir saßen dann da und überlegt, was wir machen. Ein junger Mitarbeiter von uns, freiwilliges soziales Jahr, ganz frisch bei uns, Martin aus Köln, fängt auf einmal an, laut zu beten, während dieser Mann mit im Auto sitzt. Herr, schenk doch, dass das Auto jetzt anspringt. Ich habe gedacht, Junge, bist du verrückt? Das kannst du nicht machen. Was denkt denn der von uns? Was ist, wenn der jetzt einfach, wenn da nichts passiert? Was wird der von uns denken? Du kannst doch nicht so naiv sein, habe ich mir gedacht. Und ich habe wirklich ein echt schlechtes Gefühl gehabt dabei. Was war? Das Gebet war vorbei. Der Fahrer drehte den Schlüssel um und das Auto sprang an. Das ist wirklich genau so passiert, wie ich es euch jetzt erzähle. Wenn wir beten, rechnen wir noch damit, dass Gott wirklich konkret in unserem Leben handeln kann und auch will? Glauben wir den Worten in der Bibel, wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden? Jeremia bekennt, ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und es ist kein Ding bei dir unmöglich. Glauben wir das? Und wenn ja, wird es sichtbar in unserem Handeln, in unserem Beten? In Lukas 17 bezeugt ein Engel, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Könnte es sein, dass wir nichts mehr von Gott erwarten, weil wir vielleicht nicht mehr wirklich daran glauben, dass Gott in unserem Leben Wunder tun kann? Wir beten Gott darum, Herr, hilf mir in dem, was mich gerade bewegt. Und wir beten darum und bleiben hier stehen. Und Gott ist viel, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Wir denken in unseren Grenzen, aber Gott ist größer. Sein Weg ist viel, viel größer mit uns. Er sprengt alle unsere Grenzen. Für ihn gibt es keine Grenzen. Auch unsere Begrenztheit gilt für ihn nicht. Er ist größer, als wir denken. Was für uns unmöglich ist, ist für ihn möglich. Aber wir müssen es glauben. Und Glauben heißt nicht etwas für wahr halten. Glauben heißt darauf vertrauen. Und wenn du in einem brennenden Haus bist und drunten stehen die Feuerwehrleute, die das Sprungtuch aufgefaltet haben, dann wird sich zeigen, ob du darauf vertraust, dass das Sprungtuch deinen Sturz abbremsen kann. Denn dann springst du. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dem Beispiel von Josua und dem Beispiel von Martin zu folgen und Gott wieder zuzutrauen, dass er größer ist als alle unsere Möglichkeiten, weil für ihn gibt es keine Grenzen. Er ist grenzenlos. Ein Satz möchte ich dir mitgeben. Unsere Ohnmacht und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Unsere Ohnmacht, unsere Hilflosigkeit, unser Nichtstunkönnen und Gottes Allmacht ergibt Vollmacht. Vollmacht, um alle Grenzen in deinem Leben zu überwinden. Vollmacht, um die Widrigkeiten in deinem Leben zu überwinden. Vollmacht, um das anzugehen, was du in deinem Leben gerade brauchst. Lässt du dich darauf ein? Den ersten Schritt haben wir gemacht. Wir rechnen mit der Größe Gottes, die größer ist als unsere Grenzen, die unsere Grenzen nicht braucht. Samuel sagt einmal, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und für den zweiten Schritt möchte ich gerne ein Experiment mit euch machen. Und dazu brauche ich einen Freiwilligen. Wer kommt mal freiwillig hier nach vorne zu mir? Ich weiß, ob es funktioniert. Einen Freiwilligen, der kommt. Okay. Du bist da?
Jemand muss es ja sein.
Ja, genau. Du bist da? Dein Name?
Victor.
Ich gebe dir jetzt eine Aufgabe. Nimm bitte einen Stuhl, stelle diesen Stuhl mit der Lehne zu dir. Genau, mit der Lehne zu dir. Ja. Zieh deine Schuhe aus und spring ohne Anlauf zu nehmen drüber. Traust du dich?
Meinem Gott kann ich über Mauer springen.
Okay. Also ich möchte nicht, dass etwas passiert. Lass es mal. Ich habe in den letzten 4 Monaten 14 Kilo abgenommen, um euch zu zeigen, dass es funktioniert. Und darum habe ich heute Morgen meine Schlappen an. Ihr denkt, warum habe ich Schlappen an? Seid ihr bescheuert? So, ich gebe jetzt die gleiche Aufgabe. Lass den Stuhl da. Ich darf wieder sitzen, danke. Danke für deinen Mut. Ich habe zu ihm gesagt, nimm den Stuhl, stell ihn mit der Lehne zu dir, zieh deine Schuhe aus. Also, wie gesagt, ich habe abgenommen, um das wirklich zu schaffen, ohne einigermaßen Blessuren das zu erreichen. Zieh deine Schuhe aus und spring ohne Anlauf zu nehmen drüber. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du dieses Rätsel angefangen hast. Ich nehme an, du hast versucht, alle Punkte jeweils mit einem Strich zu verbinden, ja, immer alle 3 Punkte zu nehmen. Aber egal, was du versucht hast, du hast immer festgestellt, es reicht nicht. Ein Strich ist immer zu wenig. Du kommst mit 4 Strichen hin, aber ein Strich ist immer zu wenig. Kennen wir das nicht aus unserem Leben? Egal, was wir machen, wir haben manchmal den Eindruck, es reicht nicht. Wir schaffen es irgendwo nicht. Du kannst dich anstrengen, wie du willst, und du merkst manchmal, es reicht nicht. Und das kann frustrieren. Und die große Gefahr ist, dass wir genau dieses Denken mit in unsere Beziehung mit Jesus nehmen und denken, egal was wir tun in unserem Glauben, es reicht nicht. Aber Gott überwindet alle Grenzen. Wir haben vorher davon gesprochen, dass Gottes Allmacht in unserem Leben wirklich Dinge tun kann. Dass er sich mit seiner Allmacht in unserem Leben wirklich Großes tun will. Ja, aber Gottes Handeln mit unserem Leben hat immer ein Ziel. Nämlich das Ziel, uns näher mit ihm zu verbinden, uns näher zu sich hinzuziehen. Und darum gibt er uns in unserem Leben auch einfach Regeln und Gebote und Hilfen, die wir einfach tun sollen, damit wir näher zu ihm kommen können. Jeder Vater und jede Mutter weiß, dass es seinem Kind Regeln mitgeben muss, damit dieses Kind lernt, im Leben zurechtzukommen. Und so gibt uns auch Gott manche Regeln. Und es ist wichtig, dass wir als Christen lernen, auf das zu hören, was Gott sagt. Gehorchen ist ein Punkt, der in der Bibel immer wieder erwähnt wird. Aber Gehorchen hat was mit Horchen zu tun. Hat was damit zu tun, hinzuhören auf das, was Gott wirklich sagt. Nicht das, was wir meinen, was Gott gesagt hätte, sondern auf das, was Gott wirklich sagt. Es kann durchaus sein, dass wir Gott um etwas bitten, dass Gott etwas ganz konkret tun soll in unserem Leben und Gott sagt erstmal nein. Oder gibt uns eine ganz andere Antwort. In unserem Bild, wir haben immer versucht, das Maximale zu machen. Aber Gott sagt manchmal nein. Ich will, dass du auf mich hörst. Tu nur das, was ich dir sage. Und ich möchte jetzt nicht, dass du 3 Punkte nimmst. Ich möchte nur, dass du mal 2 Punkte nimmst. Hör auf das, was Gott dir sagen möchte. Gott spricht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Und es ist manchmal so, dass Gott zu uns spricht, aber wir sein Reden gar nicht mehr richtig verstehen. Wir meinen immer, alles Mögliche machen zu müssen, aber Gott sagt manchmal was ganz anderes zu uns. Ich nehme das Beispiel gerade eben von Viktor. Nimm den Stuhl, stell ihn mit der Lehne zu dir, zieh deine Schuhe aus und spring drüber. Viktor hat verstanden, spring über den Stuhl. Ich aber habe gesagt, spring über deine Schuhe. Aber so hören wir manchmal auf das, was Gott uns sagt. Wir meinen, wir wissen genau, was Gott uns sagt, weil wir vielleicht schon zigtausendmal die Bibel gelesen haben, weil wir meinen, wir haben einfach schon viele Predigten über irgendwas gehört. Und Gott sagt dir in deiner Situation, aber was völlig anderes. Weil Gott möchte mit dir einen Schritt gehen. Er möchte dich näher zu dir hinziehen. Und das kannst du nur rauskriegen, was Gott von dir möchte, indem du hinhörst. Gott hat versprochen, Psalm 32, ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist ein Versprechen Gottes, das ist erklärter Wille Gottes, dass er dich in deinem Leben führen möchte. Aber du musst hinhören. Nicht das, was du meinst, sondern das, was er für dich geplant hat. Vielleicht ist es nicht die Antwort, die du erwartest. Wir beten oft um Dinge und sagen Gott schon ganz genau, wie er das, was wir für ihn beten, wie er das auch zu tun hat. Und wundern uns, dass Gott nicht antwortet, weil er nicht genau so antwortet, wie wir ihm das vorgeschlagen haben. Es gibt einen Text mit der Überschrift Das Gebet einer Afrikanerin, der mir sehr gut gefällt. Und ein Satz daraus heißt, sie bat Gott um einen Stein, den sie für Brot ansah, und er gab ihr Brot, den sie für einen Stein gehalten hatte. Wir beten und oft wissen wir gar nicht genau, wie wir denn das Gott sagen sollen, was uns gerade beschäftigt. Wir beten und wissen nicht, wie wir das Gott sagen sollen. Römer 8, Vers 26. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist Gottes vertritt uns selbst mit unaussprechlichem Seufzen. Weil wir manchmal nicht wissen, wie Gottes Wege für uns sind, sagt uns Gott durch seinen Geist, wie er mit uns gehen möchte. Wir kennen das Problem von Paulus. Paulus spricht davon, dass er einen Pfahl im Fleisch hatte. Manche glauben, das war eine Augenkrankheit. Andere Ausleger meinen, das wäre eine Krankheit wie Malaria oder Epilepsie. Die Bibel gibt darauf keine Antwort. Das will sie auch gar nicht. Die Bibel macht nur eines deutlich. Paulus wurde nicht von seinem Leiden befreit. Aber er hat in diesem Leiden eins gelernt, nämlich auf die Kraft Gottes zu vertrauen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Antwort hat Paulus erhalten. Ich weiß nicht, welchen Weg Jesus mit dir vorhat. Ich weiß nicht mal, welchen Weg Jesus mit mir vorhat. Aber ich weiß eines, dass der Weg, den Jesus mit dir gehen will, ein guter Weg ist. Ein Weg, der dich wirklich weiterbringt. Und dieser Weg ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Bleibt die Frage, ob wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Wir haben ja manchmal schon ein total verschobenes Gottesbild. Wir beten Gott um Dinge, und wenn wir nicht gleich eine Antwort kriegen, dann denken wir uns, naja, das, was uns am wenigsten gefällt, das wird wohl der Weg Gottes sein. So ein Schwachsinn. Gott hat da gesagt, ich möchte euch Leben und volles Genüge geben. Leben im Überfluss, überfließendes Leben. Gott wird doch nicht so handeln, dass er uns Lasten auferlegt, nur weil er Spaß dran hat, dass wir leiden. So ein Blödsinn. Nein, Gott möchte uns weiterbringen, aber wir sollen auf ihn schauen. Und er führt uns so, dass wir in unserem Leben weiterkommen. Dass unser Leben wirklich ihm angeglichen wird. Das ist sein erklärtes Ziel. Wenn wir so denken, ja, dass Gott uns immer nur Lasten auferlegt, dann haben wir nichts davon begriffen, was es heißt, dass Gott wirklich uns volles Leben geben will. Ich wünschte, wir würden begreifen, was das heißt. Vielleicht sagst du ja aber auch, ja, ich bin doch bereit, den Weg Gottes zu gehen. Aber ich weiß gar nicht genau, was dieser Weg ist. Wie soll ich diesen Weg erkennen? Ich möchte dir drei Antworten geben, drei ganz einfache Antworten, die bitte nicht den Anspruch erheben auf Vollständigkeit. Erstens, lies im offenbarten Wort Gottes, der Bibel. Denn Gott hat sich in der Bibel offenbart und alle wichtigen Dinge, für dein Leben, die für dein Leben wichtig sind, sind schon in der Bibel offenbart. Da sagt er dir die grundsätzlichen Dinge in deinem Leben, die für dich gelten. In seinem Wort können wir Jesus kennenlernen. In seinem Wort sehen wir, wie Jesus vorgelebt hat, wie wir als Mensch, der zu Gott gehört, leben können. Und davon berichtet die Bibel. Wenn wir wissen wollen, wie wir als Christ leben sollen, gibt uns die Bibel eine gute Anleitung dazu. Ein Pfarrer aus Österreich hat es mal in einem Seminar sehr drastisch ausgedrückt. Er sagt, die meisten Christen brauchen keine neue Offenbarung über den nächsten Schritt, den sie tun sollen. Die meisten Christen bräuchten einen Tritt in den Hintern, um endlich mal das zu tun, was Gott ihnen schon lange gezeigt hat. Zweitens, wenn du darum gebetet hast, dass Gott dir einen konkreten Schritt in deiner Situation zeigen soll, wenn du ihn darum gebetet hast, dass er dir den nächsten Schritt zeigen soll, und du keine Antwort jetzt direkt von ihm bekommen hast, dann tue das Nächstliegende. Dann tue das, was vor den Augen liegt. Mensch, ihr kennt doch Jesus schon in eurem Leben, habt ihn doch schon 100-fach erlebt. Und ihr wisst doch, dass wenn Gott euch einen anderen Weg führen will, dann zeigt er euch das. Er hat doch zugesichert, ich will euch mit meinen Augen leiten. Und manchmal braucht er nichts zu sagen, weil einfach der nächste naheliegende Schritt der richtige ist. Und dann wird euch Gott weiterführen. Aber stehen bleiben ist das Falscheste, was wir tun können. Jesus hat dir zugesichert, dass er dein Leben gestalten will, dass er mit dir, dass er dir zeigen will, wie dein Leben gelebt werden kann und wie du wirklich zur Erfüllung kommst. Es ist ein katastrophales Gottesbild, zu glauben, dass der Weg, der dir am schwersten fällt, der Weg ist, den Gott für dich ausgesucht hat. Ich gebe dir einen Satz mit, den solltest du dir unbedingt merken. Du kannst tun und lassen, was dir gefällt, wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen. Du kannst tun und lassen, was dir gefällt, wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen. Die dritte Antwort, die ich gebe, gehe dorthin, wo das Wort Gottes gepredigt wird und gelebt wird, nämlich in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und diese dritte Antwort ist auch gleichzeitig der nächste Strich in unserem Bild. Gehe dahin, wo andere Menschen sind, in die Parallele, in die Gemeinschaft. Gott möchte, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Er möchte dich in die Gemeinschaft hineinführen, weil es notwendig ist, dass wir uns auch untereinander immer wieder korrigieren, dass wir uns untereinander immer wieder helfen, stützen und einfach auch füreinander da sind. Die Bibel macht klar, dass ein Leben mit Jesus Christus immer auch ein Zusammenleben mit anderen Menschen ist. Leben mit Christus ohne Beziehung gibt es nicht. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Ich könnte hier eine ganze Menge an Bibelstellen aufführen. Ich habe zu Hause die Konkordanz aufgeschlagen unter dem Stichwort untereinander. Macht das mal. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Stellen davon sprechen, dass wir untereinander handeln und leben sollen. Es geht bei Gott immer um Beziehung. Nämlich zum einen um die Beziehung zum Gott, aber auch um die Beziehung untereinander. Und genau das ist schon in den 10 Geboten ganz klar beschrieben. Das sind genau diese zwei Dinge. Einmal die vertikale, die Beziehung zu Gott, aber dann auch die horizontale, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu Jesus, aber auch zu anderen Menschen. Warum ist das Gott so wichtig? Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns aufeinander Acht haben und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Und da spricht er weiter, weil es darum geht, dass wir uns untereinander auch korrigieren sollen, dass wir uns untereinander helfen sollen. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Bibel. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, ich kann doch auch zu Hause meinen Glauben leben. Das glaube ich nicht. Es gibt Situationen, wo ich vielleicht keine andere Wahl habe. Ja, dann ist es okay. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr schwer ist, ohne die Gemeinschaft mit anderen Christen ein Leben zu führen, das mich im Glauben weiterbringt. Ich bin begeisterter Griller. Und wenn wir zu Hause grillen, dann darf das niemand anders tun als ich. Ist so. Stellt euch mal so einen Kohlehaufen vor, der glüht. Und ihr nehmt eine Kohle raus und legt sie nebenhin. Die Kohle erkaltet, weil sie die Wärme der anderen Kohlen braucht. Ich glaube auch, dass wir erkalten, wenn wir die Gemeinschaft untereinander nicht haben. Das ist ein so wichtiges Thema in der Bibel, dass ganz, ganz viele Stellen davon reden. Manchmal gibt es Momente im Leben eines Christen, in denen er so gefangen ist in seinem Denken, dass er einfach nicht die nächsten Schritte Gottes für sich wahrnehmen kann. Aber dann ist Gott da, der deinem Nächsten, der neben dir sitzt, vielleicht sagen kann, du, den sprichst du mal an in meinem Namen. Gott kann durch die anderen in der Gemeinschaft mit dir reden, kann durch die anderen in der Gemeinschaft dich führen, wenn du selbst vielleicht momentan nicht in der Lage bist, Gottes Schritte für dein Leben zu hören. Ich denke, das sind drei ganz, ganz wichtige Dinge, die uns Gott hier gezeigt hat. Ich bin allmächtig da in deinem Leben und möchte, dass du deine Grenzen überwindest und mir vertraust, Dinge zu tun. Ich möchte, dass du auf mich hörst und mir folgst, das, was ich dir sage. Und dann das, was du gelernt hast, in der Gemeinschaft mit anderen auch in Verbindung bringst. Und wenn du das getan hast, wirst du erleben, dass dein Leben nach oben geht. Ein Pfeil wird hier sichtbar. Wir sagen manchmal so, wenn es positiv ist. Ja, wenn du das tust, wenn du auf Gott vertraust, dann wird er mit dir einen Weg gehen, der dich aus dem Tief, aus dem sich selbst herausdrehen, immer nur mit mir selber beschäftigt sein, der dich da herausholt. Und du wirst erleben, dass die Gemeinschaft mit Gott dich weiterbringt und dass er dich anders gestaltet. Und das finde ich eine wunderbare Sache. Das wollte ich euch heute Morgen einfach mitbringen. Und wenn ihr dieses Blatt jetzt mit nach Hause nehmt, dann hängt es euch an den Spiegel von mir aus oder egal wohin. Und denkt dran, Gott ist größer als unsere Grenzen. Und Gott möchte uns begegnen. Wir müssen ihm nur nachfolgen, wie so ein Indianer, so ein Morikaner, der genau hört, wenn er ein Wild jagt, ja, der auf jeden Schritt genau achtet. So sollen wir einfach auf Gottes Worte achten. Und dann lasst uns in der Gemeinschaft das umsetzen, was uns Gott zeigt. Und ihr werdet sehen, euer Leben geht nach oben. Amen. So segne dich der Herr, dein Gott. Tag für Tag soll sein Segen auf dir ruhen, am Morgen und am Mittag, am Abend und zur Nacht. Am Morgen schenke er dir klare Augen und einen wachen Verstand, eine Begegnung mit einem guten Menschen, einen frohen Arbeitstag. Am Mittag schenke dir eine gute Mahlzeit und etwas Stille. Am Abend schenke er dir Ruhe und Entspannung sowie einen guten Tropfen. Und zur Nacht schenke er dir einen guten und tiefen Schlaf, inneren Frieden und schöne Träume. So sei er alle Zeit um dich herum, umfange dich mit seiner Liebe. Er schenke dir frohen Mut und Kraft, das Unabänderliche mit Gelassenheit zu tragen. Er bewahre dich vor allem Unheil und schenke dir Tag für Tag, Jahr für Jahr seinen Frieden. Mit solchem Segen beladen, werde selbst Segen für die Welt. Amen.